Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben so ein wunderbares Team hier, die auf solche Sachen achten. Das ist echt klasse. Das ist echt klasse und das hilft so sehr. Wir sprechen über die Ökonomie des Himmels. Wir werden heute diese Serie fortsetzen. Die Ökonomie des Himmels. Warum sprechen wir darüber? Die Ökonomie des Himmels ist die Ökonomie des Reiches Gottes. Es ist die Ökonomie der Familie Gottes. Und wir sprechen darüber, weil die Ökonomie des Himmels eine andere ist als die Ökonomie dieser Welt. Die Ökonomie dieser Welt basiert auf Habgier und auf Egoismus. Ich, meiner, mir, mich. Die Ökonomie des Himmels funktioniert völlig anders. Und wenn wir Bürger des Himmels sind, dann sollten wir wissen, wie die Ökonomie des Himmels funktioniert. Meint ihr nicht? Du sagst, naja, ich dachte, ich werde irgendwann mal Bürger des Himmels, wenn ich sterbe. Nein. Von dem Moment an, wo ich Jesus aufnehme in mein Herz, sagt die Bibel, ist das Reich Gottes in mir. Von dem Moment an bin ich ein Bürger des Himmels. Wir tragen den Himmel in uns. Wir tragen die Gegenwart Gottes in uns. Das Wort Gottes sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn wir die Gegenwart Gottes in uns tragen, dann tragen wir den Himmel in uns. Und wir sind jetzt Bürger des Himmels und wir sollten die Ökonomie des Himmels verstehen. Das Wort Gottes sagt sehr viel darüber. Und deswegen brauchen wir so viel Zeit. Unser Hauptvers, unsere Hauptstelle zu dieser ganzen Serie finden wir in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Hier finden wir die Grundlage. Zu dieser ganzen Thematik, denn da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das Wort Gottes sagt, dass wir durch die Gnade Jesu Christi und durch seine Armut reich gemacht worden sind. Wir sind bereits reich gemacht. Wir warten nicht darauf, reich gemacht zu werden, sondern wir sind reich gemacht. Und das bedeutet überfließend versorgt in jedem Bereich unseres Lebens. Reichtum nach den Maßstäben des Himmels ist nicht eine Zahl auf einem Bankkonto. Reichtum nach den Maßstäben des Himmels bedeutet, ich weiß, ich bin überfließend versorgt in Christus. So, wenn du schon öfters hierher gekommen bist, dann hast du diese Stelle auch schon öfters gehört. Und vielleicht ist irgendwann die Frage in dir aufgekommen, ja, okay, schön, prima. Aber wie kommt dieser Reichtum jetzt zu mir? Wie kommt er zu mir? Und wann kommt er zu mir? Wann kommt er zu uns? Hast du dich das schon mal gefragt? Das Wort Gottes hat eine Antwort darauf. Wollen wir uns die Antwort anschauen? Die Antwort kommt von Jesus selbst im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Wir fangen mal an in Vers 31. Matthäus 6, Vers 31. Da sagt Jesus, so seid nun nicht besorgt. Das ist die erste Anweisung. Das ist die erste Anweisung, die er uns gibt. Er sagt, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Sorge drückt sich aus in dem, was wir sagen. Und Jesus sagt, mach das nicht. Seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Was sollen wir trinken? Wo sollen wir wohnen? Wo kommt mein Einkommen her? Wo ist meine Arbeitsstelle? Und so weiter. Denn nach diesem allen, nach all diesen Dingen, trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. So die Nationen, das sind die Menschen ohne Gott, die nicht in Verbindung sind mit Gott. Jesus sagt, sie streben nach all diesen Dingen. Aber ihr sollt anders sein. Die Ökonomie des Himmels. Er sagt, ihr sollt anders sein. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Wir haben einen himmlischen Vater. Wir haben einen himmlischen Vater, der sich um uns kümmert. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns versorgt. Wir haben einen himmlischen Vater, der versprochen hat, uns niemals zu verlassen, noch uns zu versäumen. Und dann redet Jesus weiter und jetzt gibt er uns eine ganz präzise Anweisung. Er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, all diese Dinge, nach denen die Nationen trachten, all diese Dinge, über die Menschen sich sonst Sorgen machen, Jesus sagt, dies alles wird euch hinzugefügt werden. In der Luther-Übersetzung heißt es, dies alles wird euch zufallen. All diese Dinge werden euch zufallen. Was heißt das, zufallen? Es heißt, wir müssen uns nicht darum bemühen. Es kommt zu uns ohne Mühe. Wer von euch möchte, dass all diese Dinge ihm zufallen? Wer von euch möchte das? Okay, sind scheinbar alle. Dann tu, was der erste Teil des Verses sagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, eine schöne Woche. Ja? Es ist nicht kompliziert. Ich meine, wir können noch ein bisschen darüber reden, aber grundsätzlich ist das nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. Ja? Dass uns alles andere zufällt, ist Gottes Teil. Das ist Gottes Verheißung, das ist Gottes Versprechen. Also fokussier dich nicht darauf und sag, ja, aber wie, aber wann, aber wo? Aber auf welchem Weg? Ich kann mir das nicht vorstellen. Sondern konzentriere dich auf den ersten Teil des Verses. Was sagt der erste Teil des Verses? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist etwas, was wir tun sollen. Ich meine, wir alle sind begeistert. Wir alle sind begeistert, wenn wir davon hören, dass alles uns zufällt. Wer möchte das haben? Alle Hände gehen hoch. Aber wenn wir dann zum ersten Teil des Verses kommen, dann lässt die Begeisterung manchmal ein kleines bisschen nach. Aber das ist das, was wir tun sollen. Und das ist nicht kompliziert. Jemand sagt jetzt vielleicht, Pastor Fred, aber es ist genau das ist das Problem in diesen Wohlstandsgemeinden hier. Ihr macht das einfach zu einfach. Ja? So einfach ist das nicht. So einfach kann man das nicht sagen. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist zu einfach. Entschuldige bitte, ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nur zitiert. Der Herr Jesus Christus hat das gesagt. Derjenige, den du als deinen König und Herrn bekennst, er hat das gesagt. Er hat das gesagt. So, und wenn du denkst, dass das zu einfach und zu simpel ist, dann kannst du dich mit ihm auseinandersetzen. Ja? Wenn du es besser weißt als er, wünsche ich dir viel Glück. Ja? Du wirst es brauchen. Die Dinge des Reiches Gottes sind nicht kompliziert. Aber wir müssen uns fokussieren auf den ersten Teil. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dieses Wort trachten im Griechischen heißt zeteo. Ich habe mir das genau angeguckt. Ich habe das wirklich studiert, diese Woche, diese Stelle. Und dieses, weil vielleicht frage ich, was bedeutet das? Wie sieht das aus? Wie trachte ich? Was für ein altes Wort. Dieses Wort zeteo bedeutet danach streben. Es ist mehr als nur, dass ich es mir wünsche, dass ich mir was wünsche. Sondern es bedeutet, ich strebe danach, ich begehre es, ich mache es mir zum Fokus, ich mache es mir zum Ziel. Ich bemühe mich darum. Das ist, was dieses griechische Wort trachten, zeteo, eigentlich bedeutet. Das ist das, was wir tun sollen. Und das ist ein geistliches Prinzip. Das ist ein geistliches Prinzip, das schon lange Gültigkeit hat. Wir finden dieses Prinzip wieder im Alten Testament. Am Ende des Alten Testamentes gibt es ein prophetisches Buch, das heißt Haggai. Das ist dort an der Stelle, wo bei dir in der Bibel vielleicht noch die Seiten zusammenkleben, weil du da noch nicht hingekommen bist. Aber gerade das können wir mal aufschlagen. Ja? Das hat nur 2 Kapitel. Und wir beschäftigen uns heute nur mit dem 1. Kapitel. Haggai Kapitel 1. Da heißt es, im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem Hohepriester. So, Gott redet. Und ich finde das interessant, wie klar und wie präzise hier die Zeitangaben sind. So, ich habe nachgelesen, das bedeutet, dass das im Jahr 520 vor Christus war, und zwar im Herbst. Also irgendwann zwischen August und Dezember. Ist das nicht interessant, wie präzise die Bibel ist? Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist nicht ein Buch von Legenden, sondern von Fakten. So, und dann müssen wir ein bisschen den historischen Hintergrund verstehen. Etliche Jahre zuvor war das Volk Israel völlig besiegt worden von seinen Feinden, von der babylonischen Weltmacht, von dem babylonischen Weltreich. Und das war deswegen, weil sie Gott verlassen hatten und ihre eigenen Wege gegangen sind und dachten, naja, hey, wir sind ja das Volk Gottes, uns kann nichts passieren. Aber sie haben diese Verbindung, sie haben diese Beziehung nicht gesucht. Und Gott hat sie gewarnt, immer wieder und immer wieder und immer wieder, wenn ihr nicht mich sucht, dann werdet ihr verloren gehen. Wenn ihr nicht mich sucht und wenn ihr nicht mich ehrt und wenn ihr mich nicht fürchtet, dann wird Unglück über euch kommen. Und sie haben all diese Warnungen in den Wind geschlagen und die Propheten, die das zu ihnen gesagt haben, die haben sie als falsche Propheten bezeichnet. Und dann kam genau das, was Gott angekündigt hatte. Die Babylonier überwältigten sie komplett und zerstörten die Nation, zerstörten Jerusalem und zerstörten den Tempel. Sie zerstörten den Tempel. Und das Volk, alle, die überlebt haben, wurden weggebracht, wurden deportiert in die Verbannung nach Babylon. Und dort gab es dann eine Zeit, wo das Volk sich wieder Gott zuwendete, wo das Volk wieder anfing, Gott zu suchen. Aber sie waren weit weg von ihrer Heimat. Aber als sie anfingen, Gott zu suchen, wendete sich Gott ihnen wieder zu. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir Gott nahe kommen, dann kommt er uns nahe. Und das babylonische Weltreich, das so stark und so mächtig schien, das fiel und wurde überwältigt von einer neuen Weltmacht, nämlich von den Persern. Einige Nachkommen haben wir heute unter uns, das waren die Iraner. Ja? Das persische Weltreich überwand das babylonische Weltreich und der persische König Kyros wurde von Gott benutzt, um ein Edikt zu erlassen, das sagte, die Juden dürfen wieder zurück in ihre alte Heimat und dürfen ihre alte Heimat und ihren alten Tempel wieder aufbauen. Nicht nur, dass er das erlaubt hat, er hat gesagt, wir werden das unterstützen. Wir werden das unterstützen, wir werden das fördern. Und dann haben sich alle gefreut und waren begeistert und sind nach Hause gezogen. Das Land ihrer Träume, was sie vorfanden, waren Ruinen. So, das heißt, jetzt war Arbeit notwendig. Sie mussten anfangen, das wieder aufzubauen. Und sie fingen an, das Land wieder aufzubauen. Sie fingen an, Jerusalem wieder aufzubauen. Sie fingen an, die Stadtmauer wieder aufzurichten. Und sie fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Und das war keine Arbeit, die man mal schnell an einem Wochenende erledigt. Und als ich das länger hinzog, haben sie gesagt, okay, wir können uns nicht auf so viele Sachen konzentrieren, wir tun das mit dem Tempel mal kurz pausieren, um erstmal ein paar andere wichtige Sachen wieder aufzubauen, unsere Infrastruktur, ja, unsere Straßen, unsere Häuser, unsere Felder, all das braucht ja auch unsere Aufmerksamkeit. Und dann machen wir mal kurz Pause mit dem Tempel und aus der kurzen Pause wurden 16 Jahre. 16 Jahre Pause beim Tempelbau. Und jetzt sind wir im Jahr 520 vor Christus angekommen, wo der Prophet Haggai aufsteht. Und passt auf, was er sagt. Vers 2. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Schau, die sagen nicht einfach, oh, wir haben keine Lust, den Tempel zu bauen, es ist uns zu anstrengend, es ist uns zu mühsam, sondern sie haben eine wunderbare Ausrede. Sie sagen, ja, wir möchten schon den Tempel bauen, aber jetzt ist gerade ungünstig. Heute ist gerade ungünstig, diese Woche ist gerade ungünstig, dieses Jahr ist gerade ungünstig, was wir Gott zu tun. Denn es gibt so viele Dinge, wo wir uns um uns selber kümmern müssen, um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern müssen, das, was wir brauchen, erstmal kümmern müssen, was unsere Familie braucht, uns erstmal kümmern müssen. Und wenn das alles erledigt ist, irgendwann werden wir auch den Tempel bauen. Weißt du, dass dieser Tag nie kommt? Dieser Tag wird nie kommen, weil es immer was anderes gibt, immer was, was scheinbar wichtiger ist. Und das Problem ist, dass genau so, genau nach dem gleichen Muster viele Christen heute leben. Wir sagen, ja, ich will ja Gott dienen. Ich will ja was fürs Reich Gottes tun. Ich will ja die Gemeinde unterstützen. Ich möchte ja, dass das Reich Gottes gebaut wird. Aber jetzt im Moment ist es ungünstig und ich habe so viele andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und ich habe meinen eigenen Job und meine eigene Karriere und mein eigenes Haus, meine eigene Familie. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. So, sie haben Ausreden. Und das Wort des Herrn, Vers 3, das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Das ist, was Gott dem Volk sagt durch den Propheten. Ich wette, damit hat der Man den Prophetenbeliebtheitswettbewerb gewonnen. Ja. Er sagt, okay, ihr sagt, es ist nicht die Zeit, jetzt das Haus Gottes zu bauen. Ja, aber für euch ist es an der Zeit, euer Haus zu bauen und nicht nur zu bauen, sondern auszubauen. Ja, in getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus Gottes verödet da liegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist die Botschaft, das ist, was Gott sagt. Wo ist euer Herz? Wo sind eure Prioritäten? Was ist wichtig in eurem Leben? Es ist Korrektur notwendig. Das ist, was Gott seinem Volk sagt hier an dieser Stelle. Und das ist genau das, was er uns manchmal sagt. Richtet euer Herz auf eure Wege. Prüft eure Wege. Ist das der Weg Gottes oder ist das der Weg der Welt? Ist es die Ökonomie des Himmels, in der wir leben, oder ist es die Ökonomie dieser gefallenen Welt, in der wir uns bewegen? Wo wir getrieben werden von Sorge und von der Angst, nicht genug zu bekommen. Wo immer noch was ist, was wir tun müssen und immer noch was ist, was wir leisten müssen. Und immer noch was ist, was wir erledigen müssen, was wichtiger ist als das Reich Gottes. Was wichtiger ist als die Gemeinde. Was wichtiger ist als das Haus Gottes. Was wichtiger ist als die Dinge Gottes? Was wichtiger ist als die Zeit, die wir nehmen sollen, um Gott zu suchen? Richtet euer Herz auf eure Wege, sagt Gott. Und passt auf, was jetzt kommt, Vers 6. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Was ist ein durchlöcherter Beutel? So wie es reinkommt, fällt es wieder raus. Und wir fragen uns, wo ist das alles hin, was ich da gerade reingetan habe? Misserfolg. Misserfolg in dem, was wir tun. Das heißt, die Dinge, die wir tun, halten nicht das, was wir uns davon versprechen. Wir finden darin keine Erfüllung, wir finden darin keine Zufriedenheit. So spricht der Herr der Herrscher, ich bin jetzt bei Vers 7, richtet euer Herz auf eure Wege, überprüft eure Prioritäten. Und was ist Gottes Antwort auf diese Situation? Was ist Gottes Antwort? Gottes Antwort ist, okay, jetzt bemüht euch noch ein bisschen mehr, strengt euch noch ein bisschen mehr an, arbeitet noch ein bisschen mehr, bis ihr tatsächlich all das habt, was ihr braucht, und dann könnt ihr euch um mein Haus kümmern. Das ist nicht seine Antwort. Was ist seine Antwort? Seine Antwort ist im Lichte der Ökonomie dieser Welt so unlogisch. Steigt hinauf ins Gebirge, ich bin bei Vers 8, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Welches Haus? Das Haus Gottes. Baut das Haus. Gott sagt, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Das ist, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, dass Gott Gefallen an uns hat. Wir wollen Gott gefallen. Stimmt das? Wir wollen ihm gefallen und wir wollen, dass er sich verherrlicht. Wir wollen, dass sich seine Herrlichkeit offenbart und sichtbar wird. Das ist Gottes Antwort. Aber ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die uns gerade gefällt. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die wir gerade mögen. Denn das ist mit ein bisschen Einsatz verbunden. Hier heißt es, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei. Herr, wenn du das Holz jetzt direkt vor die Baustelle liefern könntest, irgendwie, wenn du es vom Himmel fallen lassen könntest, ja, dann würde ich mich auch am Bau beteiligen. Samstagnachmittag zwischen 3 und 5. Andere Zeit geht nicht. Samstag ist mein freier Tag. Bis 3 habe ich im Garten zu tun. Es ist ganz wichtig, dass mein Garten immer gepflegt ist. Was denken sonst die Leute von mir? Und dann kurz nach 17 Uhr geht die Sportschau los. Aber zwischen 3 und 5 hätte ich Zeit. Aber das jetzt mit ins Gebirge gehen und das Holz holen und so weiter und so fort, das ist vielleicht doch ein bisschen extrem. Das ist ein bisschen mühsam. Das ist für die extremen Christen, für die Fanatiker. Die können sowas machen. Aber bitte stör mich nicht zu sehr. Ja? Stör mich nicht zu sehr in meinen Wegen. Halt mich nicht zu sehr davon ab, womit ich mich eigentlich beschäftigen möchte. Und wir arbeiten und mühen uns und sehen keine Frucht. Wundern uns. Jesus steht daneben und sagt, hallo, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Unser Wohlergehen und Erfolg in unserem Leben hat direkt damit zu tun, was wir für eine Einstellung haben, gegenüber dem Haus Gottes, gegenüber den Dingen Gottes. Und du sagst, oh Pastor, ist das nicht ein bisschen extrem? Ich lese euch nur aus der Bibel vor heute. Ja, das ist, was hier steht. Das ist, was hier steht. Deshalb, Vers 10, hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Es ist nicht, weil Gott schlechte Laune hatte, weil Gott sich beleidigt gefühlt hat, weil er von uns nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Sondern es heißt hier, um euretwillen dieser Misserfolg, um euretwillen dieser ständige Mangel, diese ständige Sorge. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Wir können uns mühen und mühen und mühen und mühen und mühen und mühen. Wenn Gottes Segen nicht ruht auf dem, was wir tun, wird all unsere Mühe nichts nützen. Wird all unsere Mühe, all unsere Anstrengung uns nicht wirklich vorwärts bringen. Kannst du Amen dazu sagen? Und pass auf, was jetzt kommt, Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Es ist schlau, auf die Stimme Gottes zu hören. Wusstest du das schon? Lass mich es anders sagen. Es ist weise, auf die Stimme Gottes zu hören. Es ist weise, auf die Ermahnung Gottes zu hören. Sie hörten. Und sie hörten nicht nur auf die Stimme ihres Gottes, es heißt, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Ja, natürlich will ich von Gott hören, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt, jetzt das ist ja nur der Pastor, der hier redet. Ich dachte, Wir glauben und wir beten dafür, dass Gott den Pastor benutzt, um zu uns zu reden. Oder? So. Und wenn das der Fall ist, dann hören wir Gott auch durch den Mann oder die Frau, die das Wort Gottes uns verkündigen. So ist es nicht irgendwie alles meine individuelle Führung und Gott redet zu mir selbst und persönlich und so weiter. Und ansonsten hat mir niemand irgendwas zu sagen, sondern Gott benutzt andere Menschen. Und ich sage das ganz klipp und klar. Ich glaube, dass Gott mich benutzt, um zu uns zu reden. Deswegen stehe ich hier vorne. Du sagst, Pastor, es ist vielleicht ein bisschen anmaßend. Na, ich weiß nicht. Im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott einen Esel benutzt hat, um zu reden. So, wenn Gott einen Esel benutzen kann, kann er mich benutzen. Okay? Also es hat nichts mit irgendeiner sehr hohen Position zu tun. Okay. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das heißt nicht, dass sie Angst hatten vor Gott. Wir wissen, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Es bedeutet, ihn zu respektieren. Es bedeutet, ihn ernst zu nehmen. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Was passiert hier? Ihr Herz veränderte sich. Da war noch nicht ein einziger Baum gefällt. Da war noch nicht eine einzige Wand hochgezogen vom Tempel. Und Gott ändert die Tonlage. Gott sagt, ich bin mit euch. Ich bin nicht mehr gegen euch, ich bin mit euch. Wieso auf einmal? Was ist passiert? Das Herz des Volkes hat sich geändert. Amen. Ihr Herz hat sich geändert, ihre Perspektive hat sich geändert, ihre Sichtweise hat sich geändert, ihre Prioritäten haben sich geändert. Und Gott ist nicht so, dass er sagt, naja, schauen wir mal, wie lange das anhält. Schauen wir mal, ob du das wirklich ernst meinst. Sondern sobald wir uns ihm zuwenden, wendet er sich uns zu. Sobald wir uns ihm zuwenden, schenkt er uns Gnade. Sobald wir uns ihm zuwenden, sagt er, ich bin mit dir. Wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Halleluja. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher ihres Gottes machten. So, ihr Herz hat sich geändert. Sie haben sich Gott zugewendet und dann heißt es, der Herr erweckte ihren Geist, der Herr berührte sie. Das ist Erweckung. Amen. Das ist Erweckung. Und sie machten sich an die Arbeit. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. 16 Jahre ruhte die Baustelle. Aber als das Volk sich Gott wieder zuwendete, als das Volk seine Prioritäten korrigierte, wurde das Haus Gottes wieder gebaut. Du sagst, naja, interessante Predigt. Warum predigt er ausgerechnet heute über dieses Thema? Ja, gibt in der Gemeinde einiges zu tun. Wahrscheinlich müssen jetzt neue Mitarbeiter rekrutiert werden oder irgendwelche extra Rechnungen sind zu bezahlen und jetzt sollen wir alle ein bisschen mehr geben. Das ist nicht, worum es geht, ihr Lieben. Das ist nicht, worum es geht. Wir sind als Gemeinde in einem super, super Zustand. In jeglicher Hinsicht. Ja? Finanziell und in jeglicher anderer Hinsicht. So, wenn ich diese Botschaft predige, dann nicht, weil die Gemeinde irgendetwas braucht, damit der Betrieb hier aufrechterhalten wird. Sondern wenn ich diese Botschaft predige, dann predige ich sie für dich. Ich weiß, dass einige von uns durch Herausforderungen gehen, durch schwierige Zeiten gehen. Und wir alle sind in Versuchung, dann uns Sorgen zu machen und uns mehr zu fokussieren auf das, was wir brauchen und auf das, was in meinem Leben jetzt erstmal passieren sollte und was meine Familie jetzt erstmal braucht. Und Gott möchte diese Sichtweise korrigieren, wenn sie denn da ist. Amen. Gott möchte diese Sichtweise korrigieren und er sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und weißt du was, das ist, worum es mir geht. Mein Herz schlägt dafür als Pastor, dass es euch gut geht. Das ist wirklich mein Wunsch, das ist meine Sehnsucht. Ja? Dass es euch gut geht. Das Wort Pastor bedeutet Hirte. Ein Hirte möchte, dass es seinen Schafen gut geht. Wenn es seinen Schafen gut geht, freut sich der Hirte. Ist das nachvollziehbar? Die Bibel sagt, dass Jesus der Oberhirte ist. Ich bin nur ein Unterhirte. So. Und er freut sich auch, wenn es seinen Schafen gut geht. Und ich möchte, dass er sich freut. Wohlergehen beginnt in unserem Herzen, beginnt in unserer Beziehung mit Gott. Es beginnt damit, dass wir seine Gegenwart erleben in unserem Leben, dass wir seinen Frieden erleben, dass wir seine Freude erleben. Und damit kommt Wohlergehen in unsere Seele. Wohlergehen kommt nicht durch äußere Umstände, sondern Wohlergehen kommt durch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Johannes schreibt im 2. Johannesbrief, 2. Johannesbrief ist das, glaube ich, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlergeht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohlergeht. So Wohlergehen kommt dann von innen nach außen und breitet sich aus in alle anderen Bereiche unseres Lebens. Und ich habe Gefallen daran. Ich habe Gefallen daran, wenn es dir gut geht, wenn du den Frieden Gottes erlebst, wenn du von Gott gesegnet wirst, wenn du Harmonie hast in deiner Ehe, wenn du glücklich bist, wenn deine Kinder wohlgeraten sind, wenn du eine gute Arbeitsstelle hast. Da habe ich Gefallen dran, persönlich. Und wenn du ein neues Auto hast, dann freue ich mich der Erste, der sich freut. Ja, oder eine neue Couch oder eine neue Wohnung oder was auch immer. Deshalb ist mir diese Botschaft so wichtig. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir die Ökonomie des Himmels verstehen. So, das heißt, es geht nicht darum, oh, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mehr für die Gemeinde tun. Ja. Sondern es geht um unser Herz. Es geht um unsere Perspektive. Und wenn du sagst, naja, ich möchte jetzt das, das, das und das. Diese 5 Dinge stehen auf meiner Wunschliste. Wie viele Stunden muss ich jetzt in der Gemeinde arbeiten, bis die ganze Liste erfüllt wird? Hast du nichts verstanden? Dann hast du nichts verstanden von dem, worüber wir hier reden. Gott möchte unser Herz. Gott möchte unser Herz. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas erarbeiten bei ihm, irgendwas verdienen bei ihm. Ja, wie viele Stunden muss ich jetzt am Tempel mitbauen, damit es dann meinem Haus ein bisschen besser geht? Das ist nicht, worum es geht. Sondern es beginnt mit unserem Herzen. Es beginnt mit unserer Perspektive. Es beginnt mit unseren Prioritäten. Und es ist gut, wenn wir unsere Prioritäten immer mal wieder auf den Prüfstand stellen und sicherstellen, dass wir uns in der Ökonomie des Himmels bewegen. So, das heißt, natürlich sollten wir uns diese Frage stellen. Welchen Stellenwert hat die Gemeinde in meinem Leben? Welchen Stellenwert hat das Haus Gottes? Das Haus Gottes ist nicht dieses Gebäude hier. sondern die Bibel sagt, dass Gott in einem lebendigen Haus wohnt, gebaut aus lebendigen Steinen. Ja, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Die Gemeinde ist nicht ein Versammlungssaal, sondern die Gemeinde, das bist du und ich. Die Menschen, in denen Gott wohnt und die Gott zusammengefügt hat, verbunden hat miteinander, um gemeinsam ihm zu dienen, um gemeinsam ihn zu ehren, um gemeinsam sein Reich zu bauen, um gemeinsam das Evangelium zu verkündigen. Amen. So, die Frage, die wir uns selber stellen müssen, ist, was ist wichtig für mich? Worauf habe ich meinen Fokus? Was hat Priorität in meinem Leben? Wonach trachte ich? Trachte ich nach dem Reich Gottes? Nach den Dingen Gottes? Trachte ich nach dem, was ihm gefällt, oder trachte ich nach dem, was mir gefällt? Trachte ich nach dem, was er möchte, was er braucht, oder trachte ich nach dem, was ich brauche? Trachtet zuerst, strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Alles andere wird euch zufallen. Ich habe viele, viele, viele schöne Dinge in meinem Leben. Und all diese Dinge hat Gott in mein Leben gebracht, als ich ihn an erste Stelle gesetzt habe. Als ich mich festgelegt habe, nach seinem Reich zu trachten, nach seinem Reich zu streben, nach den Dingen zu streben, die ihm gefallen. Eine Gemeindegründungsarbeit, wir haben zwei Gemeindegründer in uns. Eine Gemeindegründungsarbeit vermittelt manchmal das Gefühl, dass sie mit manchen Entbehrungen verbunden ist. Viel Einsatz und Energie und auch eigenen Mitteln, eigenen Finanzen und so weiter und so fort. Aber ich sage euch eins, es gibt keinen Grund, diese beiden hier zu bedauern. Ach, ihr Ärmsten. Was der Herr von euch fordert, ist ja furchtbar. Es gibt keinen Grund, euch zu bedauern. Denn ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn wir uns konzentrieren auf sein Reich, alles andere wird uns zufallen. Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, bin ich so berührt, ich könnte anfangen zu heulen. Einfach, weil ich so berührt bin davon. Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet. Angefangen mit einer wunderbaren Frau. Wunderbaren Frau, die Gott mir gegeben hat, die mich so ergänzt. Und ich sehe jetzt im Nachhinein, wie das die Hand Gottes war, wie das Werk Gottes war, wie Gott diese Frau zu mir gebracht hat. Als ich gesagt habe, Gott, ich werde mich nicht auf dieses Thema fokussieren, sondern ich gebe dir meine besten Jahre. Meine Gedanken sollen sich nicht ständig drum drehen, wo ist Mrs. Wright, wo ist die Richtige für mich und wer könnte das sein und so weiter. Und mich ständig nur damit beschäftige und ständig auf der Suche danach bin, sondern ich bin auf der Suche nach dir. Und auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach seinem Reich, auch bei dem Streben, ihm zu gefallen und ihm zu dienen und sein Reich zu bauen, ist sie mir einfach über den Weg gelaufen. Und mir war gar nicht klar, wie sehr sie die Richtige ist. Oh, ich fand sie schon gut, ich war verliebt. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, wie sehr sie mich ergänzt und wie sehr sie eigentlich ach, all das ist, was mir so von meiner Persönlichkeit her fehlt. Und ich sage ganz ehrlich, wenn mir jemand einen Katalog gegeben hätte, weißt du, weiß ich, so eine Parship-Webseite, welche Eigenschaften möchtest du alles in deiner Frau sehen? Ja, wie soll sie sein? Und ich hätte 20 Punkte angekreuzt. Hätte ich das nicht so perfekt treffen können, wie das, was Gott mir gegeben hat. Ja? Er wusste viel besser, was ich brauche und wen ich brauche. Ja? Und dann haben meine Kinder all diese Zeiten der Entbehrung mitgemacht, wo wir hier diese Gemeinde angefangen haben, bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Vergiss es. Vergiss es. Meine Kinder sind so gesegnet. Und das ist was, das kann man mit Geld nicht kaufen. Ja. Und all unser Abmühen und unsere Anstrengung und unsere Erziehung kann das nicht hervorbringen, wenn nicht der Segen Gottes darauf liegt. Natürlich sollen wir unsere Kinder erziehen, aber nichts wird funktionieren, wenn Gottes Segen nicht darauf ruht, wenn wir die falschen Prioritäten in unserem Leben haben. Ich hätte niemals gedacht, dass einer meiner Söhne mit 23 Jahren in Brasilien sein würde, um das Evangelium zu verkündigen, mit seiner wunderbaren Frau, die genauso begeistert ist für Jesus wie er. Wow, das ist, was gerade passiert. Manche von euch kennen John, meinen Sohn. Sie schicken uns immer mal Bilder. Ich bin total bewegt, mein Herz ist total bewegt. Ich habe ihn selber noch nie predigen gehört. Jetzt steht er da in Brasilien vor einer großen Versammlung und verkündigt das Wort Gottes. Und dient Menschen auf den Straßen, in den Favelas, in den Slums. Betet für sie. Und bringt Licht in die Dunkelheit, gemeinsam mit seiner Frau. Ganze Reise selber bezahlt, die sind Studenten. So ein Segen. Und ich könnte jeden meiner Kinder jetzt rausnehmen und könnte über jeden von ihnen so eine Geschichte erzählen. Und so viele andere Dinge. So viele andere Segnungen, wie Segen zu uns kommt. Wie Dinge wirklich zu uns kommen. Wie Ressourcen zu uns kommen. Wir leben bis heute in einem Haus, was wir uns finanziell eigentlich nicht leisten könnten. Aber was Gott uns gegeben hat durch seinen Segen. Manche haben es von euch gehört, Anfang vorletzte Woche hat meine Tochter Marie ein Auto geschenkt bekommen. Und ein schönes Auto. Und ich habe mal nachgerechnet, es war das Auto Nummer 6, was uns geschenkt worden ist als Familie im Laufe der Zeit. Weißt du, bei einem könnte man sagen, das ist Zufall. Er hat Glück gehabt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wenn wir uns fokussieren auf sein Reich, wenn wir uns fokussieren auf das, was er möchte, was er braucht, was wir für ihn tun können, als erstes kümmert er sich um uns. Weißt du, das war immer meine Herzenseinstellung. Und ich habe versucht, auch diese Kultur hier in dieser Gemeinde zu entwickeln. Wisst ihr, ich habe Gemeinden erlebt und es ist traurig, es ist so traurig, das zu sagen, wo die Leute, wenn sie neues Geschirr kaufen, dann bringen sie ihr altes Geschirr, die Sachen, die schon ein bisschen kaputt sind, die Teller, die schon einen Sprung haben, die bringen sie in die Gemeinde. Ja? Ich meine selber, es ist jetzt nicht mehr so schön, aber für die Gemeinde können wir es noch nehmen. Und dann machst du einen Schrank auf und dann siehst du 20 Teller, jeder mit einem anderen Dekor, jeder mit einem anderen Design und jeder Teller hat einen Sprung. Ja, für die Gemeinde ist das okay. Du sagst, ja, ist es wichtig, ist es Gott wichtig, von was für Tellern wir essen? Absolut nicht. Aber Gott ist unser Herz wichtig. Weißt du, es gab Zeiten, da haben die Christen in Deutschland, wenn sie Tee getrunken haben, den Teebeutel, nachdem sie ihn benutzt haben, haben sie ihn wieder rausgeholt, haben ihn getrocknet und haben ihn an die Missionare geschickt, damit die auch nochmal sich einen Tee aufbrühen konnten. Nach Übersee an die Missionare. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht vorwärts kommen. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für eine Einstellung? Wisst ihr, als damals die Flachbildfernseher aufkamen, da waren wir gerade an der Stelle, wo wir als Gemeinde für verschiedene Aktivitäten, vor allem Kinder- und Jugendarbeit damals, einen neuen Fernseher brauchen. Ich habe gesagt, wir kaufen für die Gemeinde einen Flachbildfernseher. Und da haben wir den besten und schönsten gekauft, den wir uns zu dem Moment, an dem Moment leisten konnten. Ja, wir haben jetzt nichts Verrücktes gemacht. Aber wir haben den schönsten, besten Flachbildfernseher gekauft, den wir uns damals leisten konnten. Das war lange, bevor mein Haus einen Flachbildfernseher hatte. Lange davor. Und viele andere Sachen. Ist mir so am Herzen, dass die Gemeinde auch als Haus Gottes, wo wir zusammenkommen, das Beste hat, was wir immer irgendwo möglich machen können mit den Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Weil das was sagt über unser Herz und weil das was sagt über unseren Gott, dem wir dienen. Amen. Wir hatten nicht die Ressourcen, um für unsere Cafeteria eine neue Küche zu kaufen. Aber wir haben nach einer guten Gebrauchten gesucht, die so schön wie möglich ist. Und ich sage es ganz ehrlich, die Küche, die wir jetzt da drüben haben, ist schöner als die Küche, die ich zu Hause habe. Und ich bin deswegen nicht traurig, ich bin deswegen nicht deprimiert. Wir haben eine Küche zu Hause, mach dir keine Gedanken, wir essen nicht vom Fußboden. Ja? Wir haben einen Kühlschrank, wir haben einen Herd. Aber das hat mit unserem Herzen zu tun. Das hat mit unserem Herzen zu tun. Welche Botschaft vermitteln unsere Gemeinderäume, der Ort, wo wir uns treffen, wo wir Gott anbeten, von dem wir sagen, dass wir ihm dienen, dass er uns wichtig ist und dass er ein reicher Gott ist und ein Versorger ist. Unser Budget hat sich in den letzten Monaten stark erhöht, das, was wir an regelmäßigen Ausgaben haben. Und es wird sich weiter erhöhen. Und was vielleicht manche von euch nicht wissen, unser Geben als Gemeinde hat sich in dem gleichen Maß erhöht. So, das heißt, die 20 Euro oder 50 Euro oder 100 Euro, die du ins Opfer tust, die zahlen nicht nur die Miete hier oder das Gehalt vom Pastor, was immer noch ein geringfügiges Gehalt ist, aber nicht mehr lange, Halleluja. Nein, dieses Geld verkündigt das Evangelium in Afrika, in Äthiopien, in Nigeria, in Indien, in Pakistan, ihr Lieben. Das ist, wo wir Geld hingeben, das ist, wo wir Dienste und Arbeiten unterstützen, Missionare unterstützen, Leute unterstützen, die dort das Evangelium verkündigen. Einer von den Leuten, die wir unterstützen, ist Philipp Schmerold, der letzte Woche bei uns war. Was für ein Segen, was für eine großartige Zeit. Und er hat sich wirklich so voll in uns rein investiert. Morgen, während ich auf Mission an die Strände Sardiniens aufbreche, bricht er auf nach Pakistan, um das Evangelium zu verkündigen. Und er hat eine Großevangelisation geplant. Und er hat mir erzählt, er macht das regelmäßig. Das letzte Mal, als er dort war, hatten sie eine Anwesenheit von insgesamt über 32.000 Leuten. Sie haben 100 Gemeinden zusammengebracht in Pakistan. 100 Gemeinden, die gemeinsam das gemacht haben. Sie haben eine Flotte von Bussen gemietet und sind in entlegenste Dörfer gefahren in Pakistan, um Leute einzusammeln und zu diesen Versammlungen zu bringen. Und sie sind jeden Tag in eine andere Gegend gefahren. Das heißt, jeden Abend hat ein anderes Dorf das Evangelium gehört. Aus dieser einen Evangelisation sind 5 neue Gemeinden entstanden. 5 neue Gemeinden. Über 20.000 Leute sind im Altarruf gefolgt, davon 10.000 Leute, die gesagt haben, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich habe zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen in meinem Leben. Und weißt du was? Es freut mein Herz, dass wir so eine Arbeit unterstützen können. Weil Gott uns dazu fähig gemacht hat. Ja? Weil wir uns nicht darauf fokussieren, oh, wo ist unser Budget jetzt und was haben wir für Ausgaben jetzt in einem Jahr und wer weiß und wir müssen zurücklegen und ba. Ja, wir tun nichts Törichtes, wir tun nichts Dummes in unserer Finanzverwaltung. Aber wir leben die Ökonomie des Himmels. Amen. Und das heißt, die Ökonomie des Himmels bedeutet, je mehr wir brauchen, umso mehr geben wir. Umso mehr säen wir aus. Halleluja. Und ich bin so begeistert darüber. Leute, ich könnte euch noch so viel erzählen. Eine Story muss ich euch. Könnt ihr noch? Ist jetzt schon 11:55. Ja, für alle, die sich nicht trauen, auf die Uhr zu schauen. Kann ich euch noch eine Geschichte erzählen? Ja? Vor kurzem, vor 5 Wochen, kontaktierte mich ein junger Mann über Facebook. Wir sind Freunde auf Facebook. Ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Wir haben einen Haufen gemeinsame Freunde. Er hat mich mal angefragt. Ich habe ihn angenommen. Ende. Ja? Und er kontaktierte mich und sagte, ja, ich habe von euch gehört, was ihr so macht und finde ich total toll. Und dann sagt er was Erstaunliches. Er sagt, ich erlebe in eurer Stadt eine totale Offenheit dem Evangelium gegenüber. Ich sage, wie? Ja, sagte er, ich komme öfters nach Suhl, um hier auf der Straße das Evangelium zu predigen. Ich sage, echt? Ja. Und dann hat er mir ein bisschen von sich erzählt. Er ist aufgewachsen in Ostdeutschland, in Magdeburg, ist dann nach Stuttgart gezogen. Nach seiner Berufsausbildung ist er dort in einer großen Gemeinde in Stuttgart auf die Bibelschule gegangen, hat einen theologischen Abschluss gemacht und er sagt, mein Herz brennt für Ostdeutschland. Mein Herz brennt dafür, dass das Evangelium verkündigt wird in Ostdeutschland. Und er ist ein Evangelist, er ist ein Straßenevangelist. Und er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, oh, ich hoffe, ich werde bald mal eingeladen. Ja, ich habe hier viele bunte Flyer gedruckt. Ja, ihr könnt mich einladen, aber nur die größeren Gemeinden, die mir auch ein ordentliches Opfer mitgeben können. Ja, und dann motiviere ich euch zur Evangelisation. Der Junge hat sich eine Liste gemacht von Städten. Er hat die Landkarte hergenommen und hat sich eine Liste gemacht von Städten in Ostdeutschland, die er besucht. Manchmal alleine, manchmal mit einem kleinen Team. Und sie gehen auf die Straße und verkündigen das Evangelium. Letzte Woche waren sie in Ilmenau. 2 Frauen haben auf der Straße ihr Leben Jesus gegeben. Er hat eine Liste bis April. Komplett durchgeplant. Er wartet nicht darauf, dass irgendjemand ihn einlädt. Natürlich gibt es Gemeinden jetzt, die anfangen, auf ihn aufmerksam zu werden, die ihn einladen, die sagen, okay, wie machst du das? Hilf uns, zeig uns, wie geht das? Wir wollen das auch machen. Mein Herz war so bewegt und ich habe gesagt, okay, wir unterstützen dich. Wir haben angefangen, ihn zu unterstützen. Als Gemeinde. Der hat zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, Suhl ist eine strategisch wichtige Stadt. Eine strategisch wichtige Stadt in Südthüringen. Sagt er, deswegen mache ich mehr Termine, habe ich bisher mehr Termine in Suhl gemacht, als in irgendeiner anderen Stadt in der Region hier. Was für eine Ausrede habe ich dann noch? Wenn jemand mit seinem eigenen Geld aus Stuttgart angereist kommt, um in Suhl das Evangelium zu verkündigen. Aber wir werden mit ihm zusammenarbeiten, ich freue mich schon drauf und ihr werdet ihn kennenlernen und wir werden gemeinsam auf die Straße gehen und viele, viele gute Dinge erleben. Für alle, die unser Trainingscamp verpasst haben, ich habe Philipp angefragt, ob wir das nächstes Jahr nochmal machen können. Wenn du Sehnsucht danach hast, zu lernen, wie man Menschen erreicht, wie man in diesen evangelistischen Lebensstil hineinkommt, dann halt ihr schon mal eine Woche Urlaub frei für nächstes Jahr. Ich habe noch keine Zusage von ihm, aber nur prophylaktisch. Ja. Halt ihr mal eine Woche frei. Diese Woche hat mich so verändert. Und es war nicht irgendwie eine Technik, die ich gelernt hätte, sondern was diese Woche als erstes in mir hervorgebracht hat, war eine größere Kühnheit. Eine größere Kühnheit. Ja, ich habe natürlich auch schon vorher mit Leuten über Jesus geredet. Aber ich habe gemerkt, dass ich durch diese Woche ein Maß an Kühnheit gewonnen habe, was ich bis dahin nicht hatte. Wer von euch ist der Meinung, dass er an Kühnheit noch wachsen könnte? Oh, wunderbar, okay. Ich sage, haltet euch eine Woche Urlaub frei. So, ich bin gewachsen in Kühnheit und ich bin gewachsen in Leidenschaft für Menschen. Ja? In Leidenschaft für Menschen. Und ich sehe Menschen. Ich nehme sie wahr, wenn ich unterwegs bin, wenn ich einkaufen gehe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr von dem Herz Gottes in mir, von der Liebe Gottes in mir für Menschen. Und ich sehe diesen Schrei Gottes, wer sich sehnt danach, dass all diese verlorenen Menschen zu ihm zurückkommen. Und wer mich benutzen möchte dazu. Ich habe in den letzten zwei Monaten so einen Kurs unterrichtet bei Tibor. Manche von euch kennen Tibor, Bildungseinrichtung hier in Suhl. Für ältere Jugendliche habe ich Englischunterricht gemacht, so 2-3 Mal die Woche. Und am Freitag war der letzte Tag. Und ich dachte, ich möchte mich nicht von ihnen verabschieden, einfach nur mit guten Wünschen für die Zukunft. Und dann habe ich, und das war jetzt eine Herausforderung für mich, das war ein neues Level für mich, aber ich habe extra meine ganze Planung so gemacht, dass vor dem Ende der letzten Stunde ich noch ein bisschen Zeit hatte. Dann habe ich gesagt, Leute, jetzt möchte ich euch noch was sagen, was für euer Leben ganz, ganz wichtig ist. Und dann habe ich ihnen das Evangelium gepredigt. Allen. Es hat sich nicht sofort jemand bekehrt. Aber das war ein Samen, der gesät worden ist. Das sind Leute, die ich wiedersehe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Mehr Kühnheit. Und nicht nur mehr Kühnheit, ich hatte das Gefühl, dass ich das Evangelium noch nie in so einer Klarheit, in so einer Schärfe weitergegeben habe. Und damit meine ich jetzt nicht hart, nicht gesetzlich, nicht richtig. Aber klar und deutlich. Und ich habe das nicht für mich gemacht. Ich habe das für Jesus gemacht. Ich habe das für das Reich Gottes gemacht. Aber ich habe verstanden, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun und sein Werk zu vollbringen. Es gibt kaum etwas anderes, was uns dieses Gefühl von Zufriedenheit und von Glück, von Erfüllung vermitteln kann, wie wenn wir anderen Menschen das Evangelium bringen, wenn wir anderen Menschen dienen. Leute, ich weiß, es kostet Überwindung. Wer weiß, dass es Überwindung kostet? Ja? Es kostet Überwindung. Deswegen war mir dieses Camp so wichtig. Das hat mir so einen Schub gegeben. Und ich erwarte, dass es mehr wird. Ich erwarte, dass es zunimmt. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit allen Teilnehmern, die beim Camp dabei waren. Und es kommen Berichte von den unterschiedlichen Teilnehmern, wie sie in Kühnheit vorwärts gehen. Und wie sie Leuten in ihrer Welt, in ihrer Umgebung, in ihrer Stadt das Evangelium verkündigt haben in der letzten Woche. Das ist erst eine Woche her, dass wir es kennenlernen. So, okay. Jetzt muss ich anfangen, ein Ende zu finden, sonst verpasse ich meinen Flieger morgen früh. Nochmal. Es lohnt sich, das Reich Gottes und die Dinge Gottes an erste Stelle zu setzen. Unser Fleisch wird sich dagegen wehren. Unser Verstand wird sagen, dann verlierst du kommst zu kurz. Aber das ist nicht das, was Jesus uns gesagt hat. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Es lohnt sich, ihn an erste Stelle zu setzen. So frag dein Herz. Guck, du Korrektur brauchst, wo deine Prioritäten nicht exakt dem Maßstab Gottes entsprochen haben. Und gerade wenn du in Herausforderung bist, in deiner wirtschaftlichen Situation, in deiner beruflichen Situation, in deiner familiären Situation, setz das Reich Gottes an erste Stelle. Schau, wo du das Reich Gottes unterstützen kannst. Wo du das Werk Gottes unterstützen kannst. Wo du irgendwas tun kannst, um die Gemeinde zu unterstützen. Das kann ganz, ganz viel sein. Das ist dein Geben, deine Präsenz hier im Gottesdienst. Wenn du die Kaffeemaschine sauber machst oder die Toiletten putzt oder was weiß ich. Ganz viele verschiedene Dinge. Aber es kommt nicht auf das, was wir tun und was wir geben, auch finanziell geben, ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist unser Herz. Das Entscheidende ist unsere Motivation. Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir unsere Verpflichtungen in Familie und Beruf ignorieren. Hört ihr mich? Wir ignorieren nicht unsere Verpflichtungen in Familie und Beruf. Es hat mit unserer Sichtweise zu tun, es hat mit unserer Perspektive zu tun. Es hat mit unseren Prioritäten zu tun, es hat mit unserem Denken zu tun. Ein letzter Satz. Und das sage ich aus Überzeugung, den sage ich euch aus zwei Gründen. Erstens, weil er gegründet ist im Wort Gottes. Zweitens, weil es meine langjährige Erfahrung ist. Wenn wir uns dafür entscheiden, das Haus Gottes zu bauen, baut Gott unser Haus. Das ist das, was das Wort Gottes sagt, und das ist das, was ich bezeugen kann über Jahre, über Jahrzehnte. Wenn wir das Haus Gottes bauen, dann baut Gott unser Haus. Und wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, dann wirst du feststellen, das ist ein ziemlich guter Deal. Das ist ein ziemlich guter Deal. Lass uns aufstehen und zusammen beten.